Wir starten heute mit einer Predigtreihe zu Ostern. Obwohl 3 Wochen vor Ostern schon über Ostern zu sprechen, das steht ein wenig in der gleichen Gefahr wie Regale voller Schoko-Osterhasen im Januar und Nikoläuse Ende August. Ihr kennt das wahrscheinlich, das kann ziemlich nerven. Zumindest manche Menschen, und jedes Jahr geht dann ein Aufschrei durchs Internet, was jetzt schon wieder Weihnachtssüßigkeiten oder Ostereier. Das wird auch immer früher. Mit Ostern soll es uns bitte nicht so gehen, das wäre schade. Es soll was Besonderes für diesen einen Tag im Jahr bleiben. Und doch ist es das tragende Fundament für all das, was das ganze Jahr über im Christentum, im christlichen Glauben passiert. Genau genommen wird es daher auch keine Predigtreihe über Ostern, sondern eine Predigtreihe auf Ostern hin.
Vielleicht kann man auch sagen, eine Vorbereitung auf Ostern. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Ostern an sich als dieser eine Feiertag zwar etwas ganz Besonderes ist, aber dass wir an diesem Tag vor allem eine Kraft feiern, die das ganze Jahr über da ist, auf die wir das ganze Jahr über vertrauen, die wir erleben, auf die wir hoffen und die wir manchmal schmerzlich vermissen. Also eigentlich keine Predigtreihe zu Ostern, sondern zur Osterkraft in 3 Teilen. Trost trotz Trübsal. Ich fand diesen Zungenbrecher so schön. Ostern im Herzen fühlen. Das machen wir heute Morgen oder versuchen es. Nächste Woche dann Licht trotz Dunkel. Ostern im Glauben denken. Und dann an Ostern, am Ostersonntag, Leben trotz Sterben. Ostern in Geschichten erzählen. Los geht's. Ich habe einen Text für heute Morgen rausgesucht und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich etwas sehr Interessantes, für mich zumindest, festgestellt. Dieser Text, der quasi ja meine Antrittspredigt heute Morgen als Pastor hier in der Gemeinde ist, den hat tatsächlich auch Friedrich Schleiermacher vor 220 Jahren als Antrittspredigt in der Berliner Charité gehalten. Ich will mich da jetzt nicht auf die gleiche Stufe stellen, überhaupt nicht, aber ich glaube, wer Schleiermacher ein bisschen kennt, diese Gemeinde ein bisschen kennt und mich schon ein bisschen kennengelernt hat, kriegt da so die ein oder andere, das ein oder andere rote Fädchen irgendwie zusammen. Das soweit für die Insider, tut mir leid. Ich kann nicht anders. Predigtext. 2. Korinther, Kapitel 1, das ist quasi der Beginn des Korintherbriefs, des 2. Korintherbriefs. Und da lesen wir folgenden Text. Gepriesen ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, so dass wir die trösten können, die in aller möglichen Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie wir überschüttet werden mit den Leiden Christi, so werden wir durch Christus auch überschüttet mit Trost. Werden wir aber bedrängt, so passiert das zu eurem Trost und eurer Rettung. Werden wir getröstet, so passiert das zu eurem Trost, der wirksam wird in einer Geduld für dieselben Leiden, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, weil wir wissen, dass wie ihr an den Leiden teilhabt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder und Schwestern, über unsere Bedrängnis, die in der Region Asia geschehen ist. Dass wir über alle Maßen, über das Vermögen niedergedrückt wurden, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Aber wir hatten bei uns selbst das Todesurteil schon erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Aus solch großer Todesnot hat er uns errettet und wird uns erretten. Der, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, wird auch wieder retten. Und auch ihr helft uns mit eurer Fürbitte, damit von vielen Personen für das uns gegebene Gnadengeschenk durch viele Menschen Dank gesagt wird, stellvertretend für uns. Ostern hat was ganz Strahlendes mit seinen bunten Schoko-Ostereiern, mit dem blühenden Leben. Das Ganze dann noch im Frühling, wo die Natur wieder aufwacht. Ich bin gestern Morgen aufgewacht und habe erstmals am Morgen als erstes die Vögel gehört, zwitschern gehört. War mir irgendwie so ein ganz eindrückliches Erlebnis, was man den Winter über eigentlich nicht hat. Außer man ist vielleicht im Urlaub, auch schön, aber so zu Hause aufwachen und die Vögel singen hören, fand ich ein schönes Gefühl. Auch bei manchen Christinnen und Christen, da findet man solche österliche Heiterkeit. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Alles ist super. Nein. Da stimmt was nicht. Auferweckt? Ja. Aber alles ist super? Nein, ist es nicht. Ostern beginnt nicht auf Wolke 7. Und deswegen beginnt auch unsere Predigtreihe nicht da. Und sie heißt auch nicht das große Alles ist super, sondern das große Trotz. Ich habe gelesen, dass man diesen Begriff Trotz in der Psychologie gar nicht mehr benutzt, weil er viel zu stark wertend ist. Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Denn die erste Reaktion auf dieses Wort, das dürfte tatsächlich eine einigermaßen negative sein. Trotzphase, Trotzköpfe, trotzig sein. Das ist eher mit vielen Tränen und Geschrei verbunden. Vielleicht zucken Eltern kurz auf, wenn sie Trotzphase hören. Wenn sie an die Trotzphase der eigenen Kinder denken. Vielleicht denkst du an den Sturkopf auf der Arbeit. Vielleicht denkst du auch an den letzten Streit mit einem Freund oder einer Freundin, nachdem einer von euch trotzig den Raum verlassen hat. Wikipedia definiert Trotz folgendermaßen. Trotz ist ein Verhalten des Widerstands, welches sich in hartnäckigem, oft auch von heftigen Gefühlsausbrüchen begleitetem Beharren auf einer Meinung oder einem Recht äußert. Klingt erstmal nicht so einladend, wenn man das dann noch als Überschrift für einen Gottesdienst wählt, der ja eigentlich einladend soll. Ich weiß nicht, was ihr dabei denkt. Aber beim zweiten oder dritten Lesen fiel mir auf, dass es doch genau darum geht. Im christlichen Glauben an Ostern. Ich komme am Ende darauf zurück. Wir schauen uns zunächst die drei Teile dieses Predigttitels von heute Morgen an. Trübsal, Trost und das große Trotz. Trost, um den es am Ende ja gehen soll, der beginnt mit Tränen. Und von solchen Tränen spricht Paulus im Text. Er deutet vieles nur an und man weiß auch nicht so genau, was er überhaupt meint. Und vieles bleibt offen, aber gerade das gibt uns den Raum, uns in diesen Text einzufinden, unsere Leerstellen da zu finden, unseren Platz in diesem Text einzunehmen. Wir lesen von Bedrängnis. Die Lutherbibel übersetzt mit dem, wie ich finde, zu Unrecht nicht mehr so ganz alltäglichen Wort Trübsal. Beim Hören mag uns so manches durch den Kopf gehen, Trübsal, Bedrängnis. Denn es gibt so vieles, was uns bedrängt. Verschiedene Welten um uns herum mit all dem, was sie an Furchteinflößendem und Bedrängendem so zu bieten haben. Ich deute nur mal drei solcher Welten an. Vielleicht ist es bei dir die Arbeitswelt, ihre Überstunden, die dir über den Kopf wachsen, ihre verschlossenen Türen, weil für dich kein Platz in dieser Welt zu sein scheint. Oder du fühlst dich nicht wohl da, wo du bist. Du musst um jeden Zentimeter kämpfen für das kleinste Stückchen Anerkennung. Das könnte bei Paulus hier durchaus mitschwingen, denn auch er muss im 2. Korintherbrief um Anerkennung ringen, kämpfen. Unter diesem Kampf leiden Menschen, wenn ihnen Anerkennung verwehrt bleibt. Die Anerkennung, die ihnen zusteht. Nicht die, die sie sich verdienen, sondern die ihnen zusteht. Darunter litt auch Jesus. Weil Menschen nicht anerkennen wollten, dass es Sinn ergibt, wie er lebt und was er sagt. Vielleicht wird mir auch meine Umwelt ganz bedrängend. Mal im ganz einfachen Sinn, Umwelt als Natur. Mein Dasein als natürliches, als biologisches Wesen ist bedrängt. Von Krankheit, von mangelnder Versorgung, von Unfällen. Wie schnell es mit uns vorbei sein kann, das wird uns immer mal wieder bewusst. Zum Glück nicht ständig, hoffe ich. Von Krankheit wusste wahrscheinlich auch Paulus. Man vermutet zumindest, dass er von einer chronischen Krankheit spricht. Eine Krankheit, die ihn selbst bedrängt. Über alle Maßen. Über das Vermögen. Nicht nur, ach, es geht mir nicht gut, sondern ich kann nicht mehr. Manches kann uns derart zusetzen, dass wir am Leben verzweifeln. Und manche Krankheit scheint nur darauf aus, dass wir am Leben verzweifeln. Zu guter Letzt oder eher schlechter Letzt kann uns auch die Gemeindewelt ganz schön bedrängen. Ich kann darunter leiden, was Gemeindeleute von mir fordern, weil ich irgendwann anfange, tatsächlich zu glauben, dass Gott das von mir fordert. Weil ich mir das einbilde. Das kann ganz schön bedrängend sein. Manchmal sogar ungesund, krankhaft bedrängend. Von allen Seiten. Dann fehlt mir die Luft zum Durchatmen. Ich inhaliere nur die übrig gebliebenen Dämpfe vergangener Generationen. In unserer Gemeinde soll das anders sein. Aber eben genau darum, weil viele von uns das erlebt haben, was es heißt, vom eigenen Glauben erdrückt zu werden. Von einem Gottesbild erdrückt zu werden, das mir eher den Hals zuschnürt, als dass es mich tröstend in den Arm nimmt. Das klingt schon in den wenigen Worten nach einer recht bitteren Bilanz. Das gebe ich zu. Aber das große Trotz beginnt, wie gesagt, mit Tränen. So wie Auferweckung, die wir an Ostern feiern, immer mit dem Kreuz beginnt. Ich wage zu behaupten, wer das vergisst, kann Ostern nicht mehr ernst nehmen. Der katholische Theologe Johann Baptist Metz schrieb einmal: Wer die Botschaft von der Auferweckung des Christus so hört, dass in ihr der Schrei des Gekreuzigten unüberhörbar geworden ist, der hört nicht das Evangelium, sondern einen Mythos. Und so ist auch das Thema von heute Morgen eins, das ausschließlich vor dem Hintergrund einer so bitteren Bilanz funktioniert, wie ich das eben versucht habe, ein bisschen zu zeichnen. Trost gibt es nur in der Trübsal. Trotz Trübsal. Man stelle sich einmal folgende Situation vor. Deutschland ist meinetwegen gerade Handball-Europameister geworden oder die Sportfreunde Siegen sind in die Regionalliga aufgestiegen oder ähnliches, was euch so erfreuen würde. Und du läufst jubelnd durch die Stadt mit anderen Fans, ihr schwingt die Fahnen, ausgelassene Stimmung, fröhliches Feiern. Plötzlich kommt ein Mensch zu dir, legt dir den Arm um die Schulter, schaut dich mitleidig an und sagt einfühlsam: Alles wird gut. Wird schon wieder. Oder irgendeinen anderen, eher verlegenen Trostspruch. Ziemlich skurril. Denn Trost gehört nicht in die Freude, sondern ins Leid. Deshalb ist unser Text aus dem 2. Korintherbrief vor allem und zuerst ein Text für die Leidenden. Ein Text, der das große Trotz mitten hinein in die Überflüssigkeiten des Lebens hineinspricht. Ein Text, der in den Tiefpunkten meiner Geschichte eine Wendung erhofft und sehnlich erwartet. Ein Angebot der Hoffnung im unüberschaubaren Dickicht der Dinge, die mich bedrängen. Und diese Hoffnung lautet: Du wirst getröstet. Diese Hoffnung lautet: Ich werde getröstet. So für sich betrachtet, glaube ich, wäre das nicht viel besser als ein Alles wird gut. Ein Wird schon wieder. Das bleibt relativ plump. Aber Paulus breitet das vor einem weiteren Horizont aus, der, wenn man so will, zwei Enden hat. Die Erfahrung und die Hoffnung. Die Sache mit der Erfahrung ist dabei noch relativ einfach. Was einmal war, kann auch wieder sein. Wenn ich Trost mal erlebt habe, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einen Ausweg gibt. Ich habe erlebt, dass es vom Tiefpunkt an bergauf geht. Du hast vielleicht erlebt, dass selbst die auswegloseste Situation doch nicht so ganz ohne Ausweg war, wie das vielleicht anfänglich schien. Und wir haben darin einen Trost erlebt, den wir uns nicht selbst geben können. Genau darum geht's. Vor allem, wenn Paulus so deutlich macht, dass die Last auf seinen Schultern so über die Maßen und unerträglich groß war. Das ist kein: Ach, mir geht's so schlecht. Und wenn es noch so wahr wäre, es geht hier um das Trotz. Obwohl es so mies aussah, hat Paulus einen unerwarteten Trost erfahren. Eine Rettung. Wir wissen leider nicht, worum es da genau geht. Wie er diesen Trost erfahren hat. Aber wir wissen, dass er ihn erlebt hat. Er spricht von einem sicheren Todesurteil. Alles Menschenmögliche ist ausgeschöpft. Alles versucht. Ich selbst bin mit den Kräften am Ende. Genau hier liegt der Wendepunkt. Denn erst wenn wir am Ende sind, beginnt Gott. Seine Kraft ist in der Schwäche wirksam, wie es an einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief heißt. Aber Vorsicht! Damit meine ich nicht, dass wir erst am Boden ankommen müssen, damit Gott wirken kann. Und erst recht meine ich nicht, dass Gott uns zu Boden drückt, dass er wirken kann. Vielmehr, er erst wo ich mir darüber klar werde, dass mein Tun allein gar nichts bewirkt, wird mir ebenso klar, wie sehr ich auf Gott angewiesen bin. Was immer mich auch tröstet, das ist göttlich. Das kommt von Gott. Denn Gott ist der Vater des Erbarmens, der Gott allen Trostes. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen menschlichem Trost und göttlichem Trost. Und ich glaube, dass unser Text genau dafür die Augen öffnen will. Den Trost, den wir woher auch immer erfahren, als das Trösten Gottes zu verstehen und dankbar anzunehmen. Weil ich das nicht selbst machen kann, weder für mich noch für jemand anderen. Weil kein noch so lieb gemeinter Besuch mir garantiert, dass er tröstet. Dass mich oder den oder die andere etwas tröstet, bleibt Geschenk. Wenn man so will, Geschenk des Himmels. Und aus solcher Erfahrung wächst Hoffnung. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass das ein Grundpfeiler für unseren Glauben, für den christlichen Glauben überhaupt ist. Vielleicht sogar sein muss. Wir hoffen nicht aufgrund einer bloßen Behauptung. Wir hoffen auf Trost, weil wir getröstet wurden. Und weil andere uns glaubhaft bezeugen, dass sie getröstet wurden. Worauf sich diese Hoffnung eigentlich richtet, das macht Paulus ganz am Anfang des Abschnitts sehr deutlich. Gelobt ist Gott. Ich glaube an die Kraft des Trostes, weil sie mir als eine Kraft des lebendigen Gottes, des lebendig machenden Gottes begegnet. Trösten ist eine Weise, wie Gott in unserer Welt wirksam wird, heilsam, Balsam auf den brennenden Wunden unserer Lebensgeschichten. Darin liegt das große Trotz. Nochmal Wikipedia. Trotz ist ein Verhalten des Widerstandes, welches sich in hartnäckigem, oft auch von heftigen Gefühlsausbrüchen begleitetem Beharren auf einer Meinung oder einem Recht äußert. Ersetzen wir Meinung und Recht mal durch Erfahrung und Hoffnung. Und es wird Ostern. Ostern als der hartnäckige Widerstand gegen tödlichen Hass und Gewalt. Der belebende Gefühlsausdruck gegen die Wunden, die sich in mich hineinfressen. Das Beharren darauf, dass es trotz aller Trübsal, trotz allen Leidens, trotz aller Bedrängnis eine Kraft gibt, die tröstet. Dann wird es Ostern. Oder besser gesagt, wir spüren schon die frische Luft von Ostern in den Haaren. Wir fühlen das Kribbeln der Auferweckung in den Zehen. Wir ahnen etwas von dem, was aus uns werden kann, wenn Gott tröstet. Aber das tut Gott nicht mit dem Zauberstab. Sonst könnte und müsste ich zu den Niedergeschlagenen sagen, ich brauche dich nicht trösten. Das macht ja schon Gott. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und deshalb ist der Text mehr als nur eine Trosthoffnung für die Leidenden. Er ist, so lese ich ihn jedenfalls und Ich weiß noch gar nicht, ob mir das gefällt, aber so lese ich ihn. Gleichzeitig die Herausforderung an diejenigen, die einigermaßen bei Kräften sind, die Herausforderung zu trösten. Das Wie lässt der Text offen. Und unsere Fantasie wird gefragt. Vielleicht wird sie sogar angeregt. Das kann mit einem Gebet für die beginnen, die im Elend stecken. Das kann ein kurzes Nachfragen sein. Wie geht's dir denn? Das kann ein Stückchen Sahnetorte sein. Keine Ahnung. Oder es sind Menschen selbst, die in einer Situation des eigenen Leidens eine solche Zuversicht ausstrahlen und Hoffnung ausstrahlen, dass das ansteckt. Das nimmt das Leid nicht einfach weg. Das sagt auch der Text nicht. Aber es schenkt Geduld. Es schenkt Kraft zum Durchhalten. In jedem Fall kann so etwas zu diesem großen Trotz werden. Zur Rettung aus der Abwärtsspirale des Leidens. Indem wir im Trost unserer Mitmenschen das Trösten Gottes entdecken, erleben. Des Gottes, der die Toten auferweckt. Sollte der nicht auch die Bedrängten durch uns, durch mich trösten können? Ich will darauf vertrauen. Ich will daran glauben. Trotz allem. Amen.